Und heute möchte ich mit euch über das Thema nach Hause kommen sprechen. Und bevor ich das mache, werde ich euch den Text vorlesen. In meiner Predigt habe ich heute drei Punkte. Der erste Punkt lautet, ich brauche mehr. Der zweite Punkt lautet, wann kommst du wieder nach Hause? Und der dritte Punkt lautet, zu Hause sein. Aber jetzt lesen wir doch erstmal den Text. Ich lese ihn euch vor. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich eure Bibel aufschlagen. Lukas 15, Vers 17 bis 32. Wir steigen ein in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Der jüngere Sohn, der hatte den Vater gebeten, gib mir mein Erbe, hat sich aus dem Staub gemacht und hat beschlossen, sein Glück in einem anderen Land zu suchen. Das ist gescheitert. Und jetzt steigen wir ein mit Vers 17. Da heißt es, jetzt kam er, dieser jüngere Sohn, zur Besinnung. In dem Moment, wo er bei den Schweinen gesessen ist. In dem Moment, wo er gehungert hat, nicht mal Schweinefutter essen durfte, da kommt er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen dich versündigt und gegen den Himmel. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautet die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Soweit unseren Text aus Lukas 15. Geht es mit der Präsentation wieder? Okay, sehr cool. Das ist wunderbar. Vielleicht seht ihr jetzt gerade die drei Punkte, die ich heute predigen möchte. Das Thema heißt nach Hause kommen. Ich brauche mehr. Wann kommst du wieder nach Hause? Zu Hause sein, einzigartige Gemeinschaft. Ich brauche mehr. Wir merken, dass der jüngere Sohn, der sitzt da bei den Schweinen, der hat Hunger, dem knurrt der Magen, der darf kein Schweinefutter essen, der hat all seinen Reichtum, ein Drittel des Erbes, total verprasst. Wir wissen nicht genau wie, aber auf jeden Fall sitzt er da, arm, einsam, gescheitert, hungrig und erinnert sich daran. Und er beschließt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und so macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Es ist nicht nur der Vorsatz, sondern er tut es. Und er merkt, ich brauche mehr. Ich brauche mehr als das, was ich jetzt habe. Ich sitze da in völliger Armut. Aber auch der ältere Bruder ist im Grunde genommen genauso. Er sagt auch, ich brauche mehr. Der wird zornig, weil sein Vater ihm nicht die Anerkennung gibt. Er will nicht ins Haus hineingehen. Er will mehr. Er will eigentlich selber das Mastkalb für sich und er beklagt sich bei dem Vater. Ich kriege keine Anerkennung von dir. Ich schufte, ich arbeite. Ganz typisch, er sitzt sogar noch auf dem Feld und kommt dann zurück, merkt, dass da ein Fest abgeht und sagt, meine Güte, warum feiert hier keiner ein Fest für mich? Wenn, dann müsste es doch eigentlich für mich sein. Ich will mehr. Zumindest bei dem jüngeren Sohn könnte man sagen, er hat Heimweh. Vielleicht können wir das kurz einblenden. Es ist ganz spannend, wenn man auf Wikipedia geht, dann sieht man, Heimweh ist die Sehnsucht in der Fremde, wieder in der Heimat zu sein. Heimweh ist die Sehnsucht in der Fremde, wieder in der Heimat zu sein. Ich finde das eine gute Definition von Heimweh. Und das Spannende ist, 1688 wurde das zum ersten Mal diagnostiziert, und zwar von einem Basler Arzt, und da hieß es Morbus Helveticum. Das ist so ein Fun Fact, oder? Das ist die Schweizer Krankheit. Heimweh war die Schweizer Krankheit. Anscheinend war das bei den Soldaten zum Beispiel verboten, bestimmte Lieder zu singen, weil die Schweizer Soldaten dann Heimweh bekommen haben. Heimweh heißt, mir fehlt etwas. Ich habe hier nicht alles. Mir fehlt etwas. Ich brauche mehr. Heißt Heimweh. Ich brauche unbedingt mehr. Und das Dritte ist, woanders ist es doch viel, viel schöner. Vielleicht idealisiert man das auch. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Heimweh hattet. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, wie das in meinem Leben war. Und im Alter von 9 Jahren sind meine Eltern mit uns als Familie umgezogen. Im Alter von 9 Jahren sind wir von Rheinland-Pfalz nach Baden-Württemberg gezogen. Und in Rheinland-Pfalz, da haben wir in einem Großdorf, so heißt es, also Hasloch heißt der Ort, es wird als großes Dorf beschrieben auf der eigenen Webseite, haben wir da gewohnt und da habe ich meine Kindheit verbracht und das war so schön. Und dann kam der Umzug und so im Rückblick merke ich, ich hatte eigentlich brutales Heimweh. Und das gibt so verschiedene Punkte. Ich habe mich in der Schule nicht richtig wohl gefühlt und es gibt noch andere Punkte. Der Dialekt, der hat mir nicht gefallen, der neue Dialekt, das Badisch, da kam sogar meine Oma und hat mir gesagt, lern bloß nicht den Dialekt, der ist so hässlich, obwohl sie da schon seit Jahrzehnten gelebt hat. Und in mir, so im Nachhinein merke ich, dass ich hatte brutal Heimweh. Das ging sogar so weit, dass ich immer gedacht habe, da war es viel schöner. Da hatten wir den besseren Garten, da hatte ich die besseren Freunde, da hatte ich die bessere Lehrerin und so weiter. Und zu einem späteren Zeitpunkt bin ich mal mit meiner Frau, mit Deborah, ich weiß nicht genau, ob wir da verlobt oder verheiratet waren, bin ich mal mit ihr zurückgefahren nach Hasloch. In dieses Dorf, wo ich gedacht habe, hey, da war meine goldene Jugend. Und ich kann euch sagen, ich war brutal enttäuscht. Ich bin in diese Straße gekommen, wo unser Haus stand, wo ich so gute Erinnerungen hatte, wo es sich so idealisiert hatte. Und in dieser Straße, da gibt's keinen einzigen offenen Hof. Es gibt nur verschlossene Türen. Das ist nicht wie in dem Dorf, wo ich dann gelebt habe, im schönen Baden, dass man da reinschauen kann in die Gärten. Da hat jeder sein Tor, alles ist zu. Das hat sicher irgendwelche Gründe. Aber ich war eigentlich schockiert. Ich war total enttäuscht. Tim Keller sagt in seinem Buch, zu Hause ist also ein mächtiger, aber schwer fassbarer Begriff. Vielleicht können wir das einblenden. Die starken Gefühle, die damit verbunden sind, offenbaren eine tiefe Sehnsucht in uns nach einem Ort, der uns absolut entspricht und zu uns passt. Einem Ort, an dem wir wahrhaft wir selbst sein oder vielleicht unser wahres Selbst finden können. Doch es scheint, als ob kein wirklicher Ort oder keine tatsächliche Familie diese Sehnsüchte je befriedigen könnten, wenn auch viele Situationen sie in uns wecken. Also er sagt, zu Hause, das ist echt ein schwierig fassbarer Begriff. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich mit meiner Geschichte verbinden. Vielleicht lebst du auch in der Schweiz und bist hier Fremder. Ich bin seit 2012 Staatsbürger der Schweiz und ich genieße es, in der Schweiz zu leben. Und ich fühle mich hier überhaupt nicht als Fremder, auch wenn ich leider nicht so gut Schweizerdeutsch kann. Aber ich kenne diese Sehnsucht, ich will mehr. Ich kenne diese Sehnsucht, ich will mehr. Und ich kenne sogar diese Sehnsucht nach einem Ort, den ich idealisiere, der völlig falsch ist. Und dass ich, wenn ich dahin komme, denke, ach, so schön ist es doch nicht. Das geht mir auch mit Weihnachten so, oder? Man denkt immer, Weihnachten muss doch so schön sein wie in der Kindheit. Aber irgendwie gelingt das nicht. Und ich glaube, auch in unserer Gesellschaft gibt es viele, die darüber nachdenken, was uns fehlt. Ich habe hier ein paar Dinge aufgeschrieben, oder? Karl Marx sagt vielleicht, ja, wir brauchen mehr soziale Gleichheit und mehr individuelle Freiheit, damit wir Erfüllung erleben. Oder der Kapitalismus sagt, du musst die Maximierung des persönlichen Gewinns erleben. Oder die Esoterik sagt, hey, du brauchst mehr spirituelle Erfahrung, mehr innere Erleuchtung. Oder der Relativismus sagt, hey, du brauchst mehr Autonomie und Selbstverwirklichung als Fremdbestimmung. Oder der Minimalismus sagt, hey, Freiheit erlebst du nur durch Reduktion. Und der Hedonismus, der sagt, hey, du brauchst das richtige Event, du musst genießen, was es gibt, du musst was erleben, du musst Abenteuer haben. All die Dinge kann es sein. Und ich würde sagen, dass all diese Dinge auf etwas hinweisen, was uns fehlt. Und ich glaube, wenn wir uns das so vor Augen führen, dann denken wir vielleicht manchmal, das Christentum, das sagt jetzt, nein, du darfst nichts genießen und du darfst auch dich nicht selbst verwirklichen, du darfst nicht eine bedeutende Rolle in dieser Gesellschaft spielen, du musst nur der kleine Banksitzer sein. Nein, das sagt Jesus nicht. Aber all das, was in dieser Liste steht, sind eher die Dinge, die der Vater uns geben kann, Freiheit, Erfüllung, als der Vater selbst. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir sind für viel mehr geschaffen. Im Grunde genommen zieht sich das durch die Bibel, die Situation dieses jüngeren Sohnes, der von zu Hause weggeht und im Exil lebt. Dieser Exilgedanke, der zieht sich durch das Ganze, durch die Bibel. Fangen wir im Alten Testament an. Auf den ersten Seiten merken wir sind für mehr geschaffen. Eigentlich hätten wir im Paradies leben sollen. Aber nein, es gelingt nicht. Und wir werden aus dem Paradies weggeschickt. Wir verlieren diese Fülle. Und dann kommt der Abraham. Der kriegt große Verheißungen. Der wird von Gott erwählt. Der ist für mehr geschaffen als das, was er da erlebt vor Ort. Er soll aufmachen. Er soll ein großes Volk werden. Und dann landen sie in Ägypten, werden versklavt und landen in der Sackgasse. Dann kommt Mose und er nimmt sie mit auf den Weg ins verheißene Land. Und sie sind unterwegs. Sie haben die Zusage, dieses Land einzunehmen. Sie schaffen es. Und am Ende dort leben sie nicht nach Gottes Vorstellungen, sondern leben nach den eigenen Vorstellungen, sagen, wir wollen unsere Freiheit, wir wollen heiraten, wen wir wollen die Götzen anbeten, die wir wollen essen, was wir wollen, es ist uns alles egal und es gibt einen Zerfall in dem Volk. Man merkt, sie sind wieder von Gott entfernt, sie sind wieder in einer Art Exil, sie sind nicht mehr das gesegnete Volk Gottes und irgendwann sagen sie, hey, wir brauchen doch einen König, wir wollen mehr, wir brauchen einen König, einen, der uns führt, einen, der unsere Nation aufrechterhält. Und danach verstreiten sie sich voll. Saul, David, Salomo. Das große Reich zerbricht in zwei Reiche und am Ende landen sie im Exil. Und eigentlich ist es die Situation, in der Jesus auf die Welt kommt. Die Juden, die Pharisäer, die hatten gemerkt, hey, wir sind nicht in der Verheißung, die Gott uns geschenkt hat. Wir sind immer noch abhängig von den Römern. Davor waren es andere Nationen, die uns unterdrückt haben, aber zur Zeit Jesu waren die Römer Besatzungsmacht und sie haben immer gedacht, wir brauchen doch mehr, wir brauchen einen Messias. Und haben dann angefangen, möglichst gut zu leben. Vielleicht kannst du dich damit verbinden, mit diesem Gedanken, ich brauche mehr. Der jüngere Sohn, der hat es ganz deutlich gesagt. Und er hat gedacht, okay, ich muss nach Hause gehen. Der ältere Sohn, der hat auch gesagt, ich brauche mehr vom Vater, ich brauche mehr von den Dingen des Vaters, mehr von der Anerkennung, mehr von der Wertschätzung, mehr von den Ziegenböcken. Ich will auch das Mastkalb schlachten, ich brauche auch Feste. Und hat den Vater verpasst. Und das Kuriose an dieser Geschichte ist ja, der jüngere Sohn, der feiert am Ende die Party. Der ältere Sohn, der steht vor dem Haus und ist zornig auf den Vater. Und macht ihm Vorwürfe. Und deswegen möchte ich dir heute mal diese Frage stellen, wann kommst du wieder nach Hause? Ich weiß, wir haben jetzt 6-mal die gleiche Geschichte angeschaut. 6-mal haben wir uns die gleiche Geschichte angeschaut aus Lukas 15 und du denkst vielleicht, ich weiß, was da drin steht, du musst es mir nicht 10-mal sagen, hör endlich auf. Aber ich will dir die entscheidende Frage stellen, was machst du denn daraus? Genügt es denn zu wissen, was in dieser Geschichte steht? Genügt es denn, dass du diese Geschichte in- und auswendig kennst und sie erklären kannst? Genügt es, dass du alles weißt, was ich dir hier vielleicht schon erzähle? Ich habe dir dieses Bild mitgebracht von Rembrandt. Ist in Wahrheit ein großes Gemälde. Und ich habe euch letztes Mal schon von dem Buch von Henry Nouwen erzählt. Nimm sein Bild in dein Herz. Und das ist eine Deutung dieses Gemäldes von Rembrandt. Und dieses Buch, er beschreibt in diesem Buch, dass er in einem gewissen Moment ist er vor diesem Gemälde gestanden und ihm ist aufgefallen, dass eigentlich nur 2 Leute ganz aktiv etwas machen. Und zwar der Vater und der jüngere Sohn. 4 Leute schauen nur zu. Und er hat sich gefragt, ich als Theologieprofessor, ich als Gelehrter, ich als Mitarbeiter in einer sozialen Einrichtung, wann bin eigentlich ich mal in die Mitte gestanden, bin vor dem Vater auf die Knie gegangen und habe mich von ihm lieben lassen? Und deswegen möchte ich dir die Frage stellen, was machst du aus dieser Geschichte? Wann kommst du wieder nach Hause? Wann kommst du wieder nach Hause? Vielleicht bist du schon als Kind in die Kirche gegangen. Vielleicht bist du jeden Sonntag in unseren Gottesdiensten gesessen. Und du weißt alles über Jesus. Du weißt, hey, Jesus bleibt nicht auf Distanz. Ich finde, hey, diese Erfahrung, die wir jetzt machen von der Isolation, dass wir daheim sitzen, auf Distanz gehen müssen, die lässt uns das Evangelium nochmal auf eine ganz neue Art und Weise verstehen. Weißt du, Jesus bleibt nicht auf Distanz, das ist eigentlich Weihnachten. Er bleibt nicht im Himmel sitzen, sondern er kommt in diese Welt. Du hast vielleicht schon 10-mal in deinem Leben Weihnachten gefeiert, du weißt das alles. Jesus macht sich die Hände schmutzig. Nicht nur das, er lässt sich sogar ins Gesicht spucken. Er wird ans Kreuz genagelt. Er macht sich die Hände schmutzig, indem er die anlangt, die aussätzig sind. Indem er die heilt, indem er Zeit mit denen verbringt, mit denen niemand Zeit verbracht wolle. Er lässt sein Herz zerbrechen, er weint darüber, dass die Menschen einfach ihren Weg gehen und nicht nach Gott fragen. Er macht sich die Hände schmutzig. Er greift die Elite an, die religiöse Elite, die so vorbildlich lebt und sagt, ihr habt vergessen, um was es geht. Und er stirbt am Kreuz, um diese Mauer, um diese Distanz, die zwischen uns und Gott ist, zu zerstören. Er zerstört die Mauer, indem er über den Tod und über die Sünde siegt. Ich meine, wenn du schon mal an einem Grab gestanden bist, dann weißt du, dieses Grab, das ist die ultimative Distanz. Da singt niemand, always look on the bright side of life und pfeift fröhlich dazu. Sondern wir sind herausgefordert, weil wir auf einmal mit jemandem nicht mehr reden können. Und was passiert bei Jesus? Er stirbt und er steht wieder von den Toten auf. Sein Grab ist leer, er besiegt den Tod. Und als nächstes ist er im Grunde genommen auch dieser Vater, der dich einlädt, nach Hause zu kommen. Der dir sagt, was der Vater für dich empfindet. Vielleicht fragst du dir, wo kommt denn Jesus in dieser Geschichte vor? Ich will dir das sagen. Jesus hat die Geschichte erfunden. Er hat die Geschichte erfunden, um dir zu sagen, was der Vater für dich empfindet. Und deswegen ist die entscheidende Frage ist, was machst du? Welche Position nimmst du ein zu dieser Botschaft, zu dem, was Jesus getan hat? Bist du auch nur daran interessiert, dass er dich bedient? Dass er für dich eine Party schmeißt oder bist du an dieser Beziehung interessiert? Bist du bereit, vor ihm auf die Knie zu gehen und wieder nach Hause zu kommen? Wann kommst du wieder nach Hause? Ich möchte dich herausfordern. Wo tauchst du auf diesem Bild auf? Bist du vielleicht seit Jahrzehnten Zuschauer und wartest darauf, dass du das Glück der Welt erlebst, indem Gott dir den Goldeimer über dem Kopf ausleert? Oder bist du bereit, wie dieser jüngere Sohn nach Hause zu kommen, umzukehren, Vergebung in Anspruch zu nehmen und Sohnsein zu erleben? Das habe ich letzte Woche vielleicht nicht so deutlich gesagt, als es ums Thema Sohnsein ging. Aber beim Thema Sohnsein geht es nicht nur darum, wer du bist, sondern auch, was du erlebst. In Galater 3 und 4 sagt Paulus, dass wir den Heiligen Geist bekommen und dass der Heilige Geist in uns schreit: Aber lieber Vater. Und das ist eine Erfahrung, der Sohn zu sein. Und deswegen heute Morgen mein letzter Punkt: zu Hause sein. Wir werden das in der nächsten Predigt vertiefen, wenn es ums Feiern geht. Und die Predigt ist mir ganz wichtig, aber heute einige Gedanken zum Zuhause sein. Wir merken, hey, als der jüngere Sohn nach Hause kommt, da bekommt er das beste Gewand, da bekommt er den Ring, da bekommt er die Sandalen, da wird das Mastkalb geschlachtet, da wird gefeiert und fröhlich sein. In diesem Haus findet ein Fest statt. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Das ist Auferstehung. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Und wenn du zu Hause bist, wenn du bei dem Fest dabei bist, dann machst du Lärm. Es gibt aber einen in dieser Geschichte, der ist nicht zu Hause. Das ist der ältere Sohn. Der kriegt nichts ab vom Mastkalb. Der tanzt nicht mit. Der steht davor und der hört schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Ich weiß nicht, wie die damals getanzt haben, aber seit wann hört man tanzen? Vor dem Haus. Oder? Die haben nicht einfach nur Schenkelklopfen gespielt und ein bisschen hin und her geschunkelt. Das war ein richtiges Fest mit Musik und Reigen, steht in der Elberfelder Übersetzung, aber Tanz, da ging es ab. Und der ältere Sohn, der erlebt es nicht. Der erlebt nur, dass der Vater rauskommt und ihn einlädt, Teil von dieser einzigartigen Gemeinschaft zu sein. Und ich möchte damit schließen, dass ich euch sage, hey, in dieser Gemeinschaft, da leben wir die Kultur des Vaters. Da leben wir die Kultur Jesu. Und das gilt für unsere Gemeinde. Wir erleben im Moment zu wenig Gemeinschaft. Und das wäre eigentlich das viel, viel Schönere, wenn wir Gemeinschaft erleben könnten. Aber selbst mit den Vorschriften, die der Bundesrat jetzt macht oder das Bundesamt für Gesundheit, ist Gemeinschaft nicht wirklich möglich. Und wir vermissen Gemeinschaft. Aber was prägt denn unsere Gemeinschaft, wenn wir dieses Gleichnis anschauen? In unserer Gemeinschaft, da feiert man willkommen zurück. Und ich bin ganz sicher, wenn wir richtig Gottesdienst feiern können, da machen wir eine Party. Da feiern wir, dass wir wieder Gottesdienst feiern können. Überhaupt sind Gottesdienste Feste. Gottesdienste sind keine Veranstaltungen, an denen man teilnimmt, die man besucht oder über die man sich ergehen lässt. Gottesdienste sind Feste zur Ehre Gottes, wo wir die Gemeinschaft miteinander und die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott feiern. In dieser einzigartigen Gemeinschaft, da ist Umkehr möglich. Da ist es möglich, dass jemand sagt, okay, ich brauche Vergebung. Ich muss mich ändern. Ich muss dazulernen. Da sind Fehler möglich. Da wird Vergebung gegeben und nicht nachgetragen, nicht Liste geführt. Da werden wir beschenkt und wir beschenken andere. Wir sind Gastgeber im Auftrag des Vaters. Zu Hause sein, ich freue mich auf die nächste Predigt am 7. Juni dazu. Zu Hause sein heißt, Teil einer einzigartigen Gemeinschaft zu sein. Miteinander zu feiern, miteinander Gastgeber zu sein für den himmlischen Vater, miteinander Vergebung und Umkehr zu leben und die Liebe des Vaters in vollen Zügen zu genießen und zu kosten. Die Kleider, die Sandalen, die Ringe und auch das Fleisch. Nach Hause kommen, das war mein Thema heute Morgen. Vielleicht kennst du diese Sehnsucht, ich brauche mehr. Vielleicht kennst du auch die Enttäuschung, dass du enttäuscht wurdest von dem, was du gesucht hast. Dann lade ich dich ein, hör auf, Zuschauer zu sein. Hör auf, am Rand zu stehen und einfach nur zuzuschauen, was Gott gibt. Hör auf, dich mit Informationen zuzuknallen über Gott und über seine Dinge. Geh auf die Knie und lass dich vom Vater lieben, wie es in diesem Bild gezeigt wird. Und lerne in dieser einzigartigen Gemeinschaft zu leben. Als Teil von dieser Gemeinde. Präg unsere Gemeinde mit, indem du selbst die Kultur des Vaters einbringst und die Kultur des Vaters lebst. Ich freue mich darauf, wenn das möglich ist und wenn das unsere Zukunft prägt als Gemeinde. Du bist herzlich willkommen. Wenn du Fragen hast zu der Predigt, dann melde dich bei mir. Ich möchte zum Schluss jetzt noch kurz beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du diese Geschichte erzählst, damit wir verstehen, wie wir nach Hause kommen können. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir Teil von dieser einzigartigen Gemeinschaft in dieser Welt sein dürfen. Und du siehst, dass wir im Moment einen Mangel erleben. Einen Mangel an Gemeinschaft untereinander. Kein Mangel an Gemeinschaft mit dir. Du bist derselbe. Du bist mächtig. Aber ich bete darum, dass du uns hilfst, neu zu verstehen, gerade dadurch, dass wir die örtliche Gemeinschaft nicht leben können, was es heißt, miteinander in der Gemeinde als Kirche unterwegs zu sein. Eine Gemeinschaft, eine Bewegung zu sein, die du initiiert hast. Danke, dürfen wir in deinem Namen Gastgeber sein. Ob hier am Bildschirm oder irgendwann auch wieder in unserer Gemeinde. Amen.